NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Also ein Kollege hat mal zu mir gesagt, also in der Reizwäsche würde ich sie auch gerne mehr sehen. Oder wir haben doch hier so eine Städtepartnerschaft, so eine Landkreispartnerschaft. Wäre doch klasse, wenn Sie da den Begleitservice für die Herren machen. Ne, da bin ich ja nicht angefasst, da werde ich so degradiert, entwürdigt. Und das, glaube ich, gibt es immer noch häufiger.
Also bislang habe ich es noch nicht erlebt. In meinem Umfeld überhaupt nicht. Dann würde ich schon was sagen, ist ja logisch. Sowas gehört sich ja nun mal nicht.
Niedersachsen ist nicht anders als das ganze Land. Ja, wir haben überall sexistische Anmache, Übergriffe und ich glaube, da ist Niedersachsen überhaupt keine Ausnahme.
Ich sehe das nicht so. Für mich ist das nichts Alltägliches und kommt aus Amerika und dann muss es hier gleich nachgemacht werden. Und dann packt man Sachen aus, die schon 20 Jahre zurückliegen. Ich halte das für nicht angebracht.
Respekt verschaffen, das ist ganz wichtig, ne? Und dann auch eine Grenze ziehen, ganz klar bis hierhin und nicht weiter. Grundsätzlich ist es so, dieser Respekt vor Mitmenschen sollte immer gewahrt werden.
Stimmen zur Debatte um Sexismus und den Hashtag MeToo auf Twitter. Wie erleben Frauen und Männer in Niedersachsen den alltäglichen Sexismus? Und warum fällt es vielen Frauen noch schwer, ihr Schweigen zu brechen? Mehr dazu gleich. Unser Thema heute Abend, Hashtag MeToo, die Sexismusdebatte in Niedersachsen. Und das erwartet Sie außerdem in dieser Stunde. Die Kampagne MeToo und die Folgen. Was hat die Debatte bisher bewirkt? Dazu ein Gespräch mit Lea Hartwig, Sexismusforscherin an der Universität Osnabrück. Es geht auch anders. Positive Beispiele aus Niedersachsen. Auf dem Prüfstand. Ist Schweden tatsächlich schon weiter? Und was muss sich ändern? Eine Gesprächsrunde mit Stevie Schmiedl, Vorsitzende der Initiative Pink Stinks, und mit Rolf Pohl, Sozialpsychologe an der Leibniz-Universität Hannover. Am Mikrofon begrüßt Sie Ita Niehaus. Sie hören unser Thema bei NDR 1 Niedersachsen. Hashtag MeToo, auf Deutsch ich auch. Gerade für zahlreiche Frauen ist das eine längst überfällige Debatte, denn die Frage, wie man am besten mit Sexismus in unserer Gesellschaft umgehen soll, ist kein neues Thema. Und dennoch, viele Frauen und Männer halten diese Debatte auch für übertrieben, sprechen von Hysterie oder sogar von einer Kampagne der Denunzierung. Eines aber steht fest. Es wird inzwischen nicht nur in den Medien darüber diskutiert, in Hollywood oder heute Abend bei der Eröffnung der Berlinale. Die Sexismusdebatte ist in unserem Alltag angekommen. Am Arbeitsplatz, in der Fahrschule und auch im Museum.
Ich freue mich sehr, Ihnen nun die beiden Gründungsmitglieder Käthe Kollwitz und Frieda Kahlo präsentieren zu dürfen.
Großer Andrang in der Kästner Gesellschaft Hannover. Ausstellungseröffnung mit den Guerilla Girls. Seit mehr als 30 Jahren kämpfen die Mitglieder der New Yorker Künstlerinnengruppe versteckt unter Gorillamasken gegen Diskriminierung in der Kunstwelt. Mit Aktionen, Videos, Performances und viel Humor. Dabei ist eine zentrale Antriebskraft der Aktivistinnen Wut. Denn nach wie vor ist die Kunstszene männerdominiert.
Dass sie die Wut umdrehen in etwas, was kreatives Potenzial hat, weil ganz viele Menschen daran dann teilhaben und diese Wut sozusagen in eine Ermunterung oder in eine Bestärkung erleben.
Christina Weg, die Direktorin der Kästner Gesellschaft, ist immer noch begeistert von der einzigartigen Energie, die während des Auftritts der Guerilla Girls entstand. Sie entschied sich, die Künstlerinnen nach Hannover zu holen, als noch gar nicht absehbar war, welche Brisanz das Thema durch die MeToo-Debatte gewinnen würde.
Ja, der Kulturbetrieb ist nicht anders als jeder andere Betrieb.
Auch in der Kästner Gesellschaft waren Künstlerinnen über Jahrzehnte unterrepräsentiert. In den vergangenen 4 Jahren hat sich das geändert. 2/3 der Einzelausstellungen zeigten Kunst von Frauen. Den ganz alltäglichen Sexismus zu definieren, ist nicht so einfach. Lea Hartwig, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Osnabrück, setzt sich beruflich damit auseinander.
Zum Beispiel Vorurteile, Klischees, aber auch Diskriminierung und eben die institutionalisierte Benachteiligung in der Regel von Frauen, da wir in einer Gesellschaft leben, in der es eben diese Machtungleichheit noch gibt zwischen Männern und Frauen. Und Sexismus fasst sozusagen all diese Einstellungen, aber auch all diese Verhaltensweisen, all diese Hindernisse, die Frauen ja immer noch erfahren in ihrem Leben, sozusagen in einem Begriff zusammen.
Jede zweite befragte Person in Deutschland hat sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz schon einmal erlebt oder beobachtet. So das Ergebnis einer Umfrage der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Auch Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann ist überzeugt.
Wir haben überall sexistische Anmache, Übergriffe und ich glaube, da ist Niedersachsen überhaupt keine Ausnahme.
Doch nur wenige Übergriffe werden von Frauen angezeigt. Oft werden sie verharmlost. Die Sozialministerin hält dagegen.
Das ist kein Flirten, das ist strukturelle Machtausübung. Und das ist natürlich etwas, das gehört auf Veranstaltungen, das gehört aber auch in die Frauenpolitik. Und das hat natürlich auch was mit dem Macht- und dem Geschlechterverhältnis in unserer Gesellschaft zu tun. Wenn Frauen natürlich nach wie vor unterrepräsentiert sind in allen Bereichen, wo es wirklich darum geht, mitzubestimmen, dann hat das natürlich auch damit was zu tun.
Es gibt in Niedersachsen seit vielen Jahren Beratungsstellen für Mädchen und Frauen. Ebenso eine psychosoziale Begleitung von Betroffenen. Seit Herbst 2016 gilt bundesweit ein strengeres Sexualstrafrecht, der sogenannte Grabschparagraf. Darin ist das Prinzip Nein heißt Nein festgeschrieben. Die 55 Jahre alte Susanne erinnert sich an ein Erlebnis aus ihrer Zeit als Assistenzärztin. Sie musste damals Operationserfahrungen sammeln und war dabei natürlich auch auf die Zusammenarbeit mit bereits ausgebildeten Ärzten angewiesen.
Da sagte ein Oberarzt zu mir, es ist hier eine Operation zu machen, die kannst du kriegen, wenn du mit mir schläfst. Da war ich natürlich völlig für den Kopf gestoßen und ich dachte im ersten Moment hauptsächlich eigentlich an die Patientin, die da noch auf dem Untersuchungsstuhl war. Und dachte, hoffentlich hat die diese schreckliche Sache hier nicht mitgekriegt, dass sozusagen ihr Körper hier verkauft wird gegen Sex so etwa. Ich war einfach fassungslos, dass es sowas wirklich gibt. Ich hätte nie gedacht, dass mir sowas widerfährt.
Mehr als 20 Jahre ist das nun her. Susanne engagiert sich seit langem ehrenamtlich in einem Netzwerk für berufstätige Frauen. Sie findet die MeToo-Debatte wichtig. Daran beteiligt hat sie sich jedoch nicht in den sozialen Medien.
Erstens komme ich mit Twitter nicht so gut klar, ehrlich gesagt. Das ist zwar peinlich. Ich verfolge das halt in der Zeitung und ich spreche mit vielen drüber, aber ich spreche selbst nicht öffentlich drüber bis jetzt. Für mich ist das so, dass da frühere Erlebnisse wieder hochgewühlt werden und aus diesen früheren Erlebnissen Kraft gezogen werden kann, sich jetzt einzubringen in die Debatte.
Die Diskussion um den ganz alltäglichen Sexismus kommt außerhalb der Medien nur langsam in Schwung. Das beobachtet auch Silke Töter, Gleichstellungsbeauftragte im Landkreis Peine, und seit vielen Jahren auch überregional frauenpolitisch engagiert.
Wenn ich in meine Arbeitspraxis gucke, habe ich vor 25 Jahren viele Fälle gehabt. Ich habe heute fast gar keine Fälle mehr, obwohl wir eine Vereinbarung haben gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Es ist, glaube ich, heute eher so, dass viele Frauen denken, sie dürfen keine Spaßbremse sein, sie dürfen sozusagen die Zicke nicht sein. Und ich glaube, sie wissen auch, dass sie wenig Solidarität bislang hatten, wenn sie sowas offengelegt haben.
Das Perfide ist ja, dass es teilweise schwieriger ist, sich gegen die in Anführungsstrichen etwas harmloseren Vorfälle zu wehren. Denn natürlich, wenn ganz klar sexuelle Gewalt vorliegt, dann ist das eine Straftat, dann wird man gehört, wenn man etwas sagt, dann gibt es Konsequenzen.
Beispiele für den eher subtilen Sexismus finden sich unter anderem in der Werbung. Ein Fitnesszentrum aus Peine etwa warb 2015 mit einem Plakat für den Besuch des Studios. Darauf zu sehen: eine Nahaufnahme von dem Gesicht einer Frau und dem Hinterkopf eines Mannes in eindeutiger Pose. Dazu der Text: Wir möchten, dass du kommst und am besten gleich 50 Mal.
Es ist auf jeden Fall ein sehr klassisches Beispiel für sexistische Werbung. Das ist auch ein Symptom des gesamtgesellschaftlichen Sexismus, einfach weil der sich eben dadurch ausdrückt, dass man Frauen auf ihr Äußeres reduziert, dass man ja von Frauen verlangt, irgendwie sexy zu sein, sich zu verkaufen, darüber, wie sie aussehen.
Was soll ich dazu sagen? Der Texter wäre bei mir in der Agentur geflogen, aber sofort. Ja, aber das sowas geht gar nicht.
Dirk, 62 Jahre alt, aus Hannover. In seinem Umfeld sei Sexismus eigentlich kein Thema, sagt der Grafikdesigner aus der Werbebranche. Weder privat noch beruflich. Sicherlich gäbe es schon mal einen dummen Spruch.
Viele von den Frauen, die da arbeiten, sind extrem tough und können sich da selber gegen durchsetzen. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es wirklich so, dass Männer tendenziell latent das nicht so schlimm finden. Und ich glaube, dass Männer einfach nicht bereit sind, so grundsätzlich das wegzulassen. Also dieses Ich-bin-der-Mann-Gehen, das ist einfach da. Und ist alles anerzogen.
Immer mehr Männer mischen sich ein. Auch auf Twitter mit den Hashtags I have auf Deutsch, ich habe, und How I will change übersetzt, wie ich mich ändern werde. Nach einer aktuellen Meinungsumfrage jedoch findet immerhin jeder zweite Mann die Diskussion übertrieben. Und selbst gut jede dritte Frau sagt, die MeToo-Debatte gehe zu weit. Silke Töter, der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Peine, geht alles noch nicht weit genug.
Wir müssen sozusagen dafür sorgen, dass es weniger Opfer gibt. Dass Opfer geschützt werden, ist selbstverständlich. Ich denke, dass es noch mehr diskutiert werden muss, auch in Niedersachsen, weil es darum geht, auch gute Lösungen zu finden.
Susanne hat sich übrigens damals als Assistenzärztin erfolgreich zur Wehr gesetzt gegen den Oberarzt, der sie sexuell belästigt hatte.
Ich habe ihn da zur Rede gestellt und gesagt, dass ich mir das für ewig verbitte. Und dann ist das auch nie wieder passiert. Mit Herzklopfen, aber mit einer so großen Wut im Bauch, dass die Kraft wesentlich höher war als das Herzklopfen.
Das große Schweigen über den alltäglichen Sexismus in Niedersachsen. Damit hat wohl kaum jemand gerechnet. 4 Monate, nachdem die MeToo-Debatte in den USA begonnen hat, ist sie immer noch nicht vorbei. Auch nicht in Niedersachsen. Hashtag MeToo und die Folgen. Wie verläuft die Debatte und was hat sie bisher bewirkt? Darüber sprach ich vor der Sendung mit Lea Hartwig, Sexismusforscherin an der Universität Osnabrück. Meine erste Frage an Lea Hartwig war, wie sie die Debatte um den Hashtag MeToo in Deutschland und in Niedersachsen erlebt.
Also es ist ganz stark eine Debatte, die auf der einen Seite so geführt wird, dass natürlich MeToo auch zu uns übergeschwappt ist, dass natürlich Leute auch versuchen zu sagen, diese Vorfälle passieren hier und es ist nicht so in Ordnung. Aber es gibt auch ganz extrem eine Gegenbewegung und den Versuch, eben diese Debatte zu ersticken, indem man sagt, das geht doch viel zu weit und was soll denn überhaupt noch aus den Geschlechterverhältnissen werden? Und das ist natürlich ganz fatal, weil es dazu führt, dass man nicht einen Austausch auf Augenhöhe führt, dass man nicht eine konstruktive Debatte eigentlich führt. Wir sind noch nicht an einem Punkt, wo man tatsächlich sehen kann, dass das zu einer Veränderung führen kann, auch zu einer Annäherung der Positionen, sondern im Moment ist es eher Positionen, die sich auseinander bewegen.
Sind das vor allem Einzelfälle, um die es geht? Beschränkt sich das auf Erfahrungsaustausch oder geht es weiter?
Der MeToo hat natürlich so begonnen. Und natürlich ist es eine Debatte, ja, das sagt ja eigentlich schon der Name MeToo, ich auch, die eben daraus besteht, dass man eben in Anführungsstrichen Einzelbeispiele sammelt. Aber diese Beispiele ergeben natürlich ein Ganzes. Und die sind ja auch gewisserweise eine Illustration dieser Statistiken, die uns sagen, dass ein Großteil der Frauen eben schon sexuelle Belästigung und Schlimmeres erlebt hat. Diese Einzelbeispiele zeigen uns gesellschaftliche Zustände, die zeigen uns Geschlechterverhältnisse, die zeigen uns vor allem Machtverhältnisse und wie eben Macht über Frauen immer noch ausgenutzt wird, um sie eben zum Beispiel sexuell zu bedrängen.
Vor einigen Jahren trat Anne Witzorek mit anderen Frauen zusammen mit dem Hashtag Aufschrei auf Twitter eine deutschlandweite Debatte über Sexismus im Alltag los. Was ist dieses Mal anders?
Ich habe das Gefühl, dass diesmal die Debatte tatsächlich eine größere Reichweite bekommen hat, dadurch, dass es ja eine international geführte Debatte ist auch, dadurch, dass man eben auch vergleicht, was passiert in anderen Ländern, was könnte vielleicht auch bei uns noch passieren. Und es besteht natürlich vor allem jetzt mit ja, der neuen Kampagne, die es ja auch in den USA gibt, zum Beispiel dieser Time's Up-Kampagne, eben wirklich die Bemühung, ja, den Worten auch Taten folgen zu lassen und dafür zu sorgen, dass sich Frauen eben auch wehren können, wenn ihnen diese Vorfälle passieren. Und die Aufschreidebatte ging natürlich im Prinzip in dieselbe Richtung, aber sie wurde natürlich relativ schnell dann wieder erstickt. Und vor allem hatte man das Gefühl, dass es so eine Gegenbewegung gab, die einmal das Ganze als sehr hysterisch abgetan hat, die das Wort Aufschrei als Hashtag kritisiert hat, weil es halt so ja, laut und aggressiv klingen würde. Alles, was man natürlich von Frauen nicht so gerne sieht. Und auf der anderen Seite war das natürlich sehr schnell abgetan, auch so als, das kommt von Männern einer bestimmten Generation, das sind diese Herrenwitze, natürlich ist ist das irgendwie schlimm und natürlich müssen wir versuchen, das zu beenden, aber im Prinzip sind wir doch eigentlich in unserer Generation schon viel weiter. Was man jetzt zum Beispiel auch in der MeToo-Debatte sieht, natürlich nicht bestätigt, dass man einfach das ganze Problem nur auf eine Generation abschieben kann.
Was ich auch interessant finde, wenn wir jetzt zum Beispiel mal nach Niedersachsen schauen, für viele scheint MeToo und die Debatte überhaupt kein Thema zu sein. Also es gibt zum Beispiel kaum Veranstaltungen, in denen grundsätzlicher darüber diskutiert wird, wie und was wir tun können. Wie erklären Sie sich das?
Einmal kann es daran liegen, dass es schwer sein kann, eine Debatte, eine Kampagne oder Bewegung, die im Internet angefangen hat, wo bei einem Hashtag vielleicht viele Menschen mitmachen, das tatsächlich umzusetzen in eine Bewegung, die zum Beispiel dann verstärkt auf der Straße, in der Politik, in Veranstaltungen stattfindet. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass natürlich viele Menschen sich nicht betroffen fühlen von MeToo, wenn sie zum Beispiel das Glück haben, vielleicht weniger Erfahrungen mit Sexismus gemacht haben oder vielleicht nicht so schlimme, dass es ihnen wie ein eklatantes Problem vorkommt. Und man hat natürlich auch das Gefühl, dass man was riskiert, wenn man sich hinstellt und sagt, mir ist was passiert, ich finde das nicht in Ordnung, ich möchte was ändern. Es kommt natürlich immer, wenn man gesellschaftliche Zustände versucht zu verändern, ja, eine Gegenkraft, die den Status quo verteidigt und sagt, das ist doch alles in Ordnung, so wie es ist. Das ist ja auch der Grund, warum zum Beispiel viele dieser Hollywood-Schauspielerinnen, die eben von Harvey Weinstein belästigt und Schlimmeres wurden, sich erst sehr viele Jahrzehnte später dazu geäußert haben, als sie in einer Position waren, in der sie wussten, dass sie es sich leisten konnten, dass sie eben die finanzielle und ja, gesellschaftliche Position hatten zu sagen, dieser Mann in dieser mächtigen Rolle, der über meine Karriere entscheiden kann, hat das ausgenutzt, um mich eben zu belästigen.
Stichwort USA, Stichwort Hollywood, da möchte ich nochmal nachhaken. Wenn wir in die USA oder nach Schweden schauen, dort wird über das Thema ja viel grundsätzlicher diskutiert. Es wird sogar gestritten. Warum dort und warum nicht bei uns so etwas?
Ich glaube, das hat damit zu tun, wie die politische Situation auch generell in diesen Ländern aussieht. In Schweden zum Beispiel ist Gleichberechtigung sowieso schon viel stärker durchgesetzt worden, bevor überhaupt diese Debatte begonnen hat. In Amerika ist die politische Situation dagegen halt sehr polarisiert. Es gibt keinen Konsensus dazu, dass man auf Geschlechtergleichberechtigung hinarbeiten sollte. Es gibt tatsächlich eine Partei, die zurzeit den Präsidenten stellt, die immer weiter Zugang zu Abtreibungen, zu Verhütungsmitteln für Frauen einschränkt und deswegen natürlich auf der anderen Seite das Gefühl, dass man dagegenhalten muss, dass man sich verteidigen muss in dem, was schon erreicht wurde und eben auch noch mehr erreichen muss, um halt dafür zu sorgen, dass Frauen in Amerika eben nicht noch weiter benachteiligt werden oder ihre Rechte nicht noch weiter eingeschränkt werden.
Zum Schluss würde ich gerne mit Ihnen eine Zwischenbilanz ziehen. Was hat also diese Debatte um MeToo und den Sexismus im Alltag bisher gebracht bei uns tatsächlich?
Ich glaube, die Debatte hat auf jeden Fall großes Potenzial, etwas zu verändern. Leider haben wir bisher auf gesellschaftlicher Ebene eben noch wenig davon gesehen, weil wir im Moment noch in dem Stadium sind, in dem vor allem, ich glaube, auf individueller Ebene etwas passiert. Also es hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass wir ein offeneres Klima haben für Betroffene, die eben sagen, ich habe schon zu lange geschwiegen. Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, sehr befreiend für viele Betroffene und sorgt dafür, dass wir vielleicht auch einen offeneren Diskurs in der Zukunft weiterhin darüber führen können.
Das war Lea Hartwig, Sexismusforscherin an der Universität Osnabrück, über die MeToo-Debatte und die Folgen in unser Thema bei NDR 1 Niedersachsen.
NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Aufklären und sensibilisieren. Zwei wichtige Strategien bei der Prävention. Wenn es etwa um sexualisierte Gewalt gegen Kinder geht oder um Themen wie Rassismus und Rechtsextremismus. Und da wächst auch schon die sprachliche Sensibilität. Aber wie ist das beim Sexismus? Auch da gibt es Programme und Initiativen, die sich für eine Kultur der Fairness und eine geschlechtergerechte Gesellschaft einsetzen. Michael Hollenbach hat sich umgehört.
Drehen Sie den Spieß um. Greifen Sie Ihrerseits an.
Mut machen zur offensiven Auseinandersetzung mit dem Thema Sexismus will das Theaterstück Sexismus. Die Jugendförderung und die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Gifhorn haben mit der Regisseurin Magdalena Hardenburg ein Stück auf die Bühne gebracht, das den Alltagssexismus beschreibt und die Strategien von Männern, übergriffiges Verhalten zu verharmlosen.
Hier bietet es sich gerade an, Ihren Gegnerinnen vorzuwerfen, dass sie pauschalisieren. Man kann doch aus Einzelfällen keinen Generalverdacht generieren. Jetzt beginnen Sie einfach, die gesamte Argumentation Ihrer Gegnerin auf eine persönliche Ebene runterzubrechen. Reden Sie von Einzelschicksalen, von privaten Problemen.
Bei den Recherchen zu Ihrem Stück hat die Regisseurin Magdalena Hardenburg die Erfahrung gemacht, dass sexistische Übergriffe immer noch sehr stark individualisiert würden.
Also jetzt im Bereich Rassismus hat jeder ein Bewusstsein und hat jeder auch sein Statement, sage ich mal. Nur Sexismus wird immer so ganz schnell zum, ach, das ist so persönliche Betroffenheit, das ist Pauschalisierung und das gibt's doch gar nicht mehr.
Doch die Geschlechterrollen seien schon mal näher beieinander gewesen. Die Entwicklung scheine momentan in eine andere Richtung zu driften.
Dass auch die Männer wieder zurückfallen in gewisse Rollenklischees oder diesen Anspruch haben müssen, wieder die harten, muskulösen Superheroes zu sein und man das wieder so aufteilt. Ne? Das ist das Weibliche, das ist das Männliche. Und das war definitiv auch schon mal anders definiert, für die Männer wie auch für die Frauen.
Prävention heißt für Magdalena Hardenburg auch, mit dem Theaterstück darüber zu informieren, wie präsent der Sexismus auf vielen Ebenen immer noch ist.
Das essentielle Thema für uns ist, dass in Europa immer noch jede dritte Frau in ihrem Leben Opfer sexueller Gewalt wird. Das heißt, sie wurde geschlagen, getreten, geohrfeigt, begrapscht, genötigt oder zum Sex gezwungen.
Die Regisseurin produziert aus dem Theaterstück mit weiteren Clips gerade einen Film, der dann auch in Schulen eingesetzt werden kann. Der Gifhorner Jugendpfleger Bernhard Schuhhose will dabei auch heikle Themen aufgreifen, wie zum Beispiel den jugendlichen Konsum pornografischer Clips im Internet.
Also ich denke eher, dass die frei zugängliche Pornografie eine Veränderung der jetzigen Geschlechterrollen deutlich macht. Also die Frauenrollen weichen wieder auf. Eher in die Richtung wieder Hausfrau, Mutter und in die Richtung Sexualobjekt. Und weg von der frei bestimmten eigenen Sexualität.
Etwas anders sieht die Präventionsarbeit von Heike Menz aus. Seit rund 20 Jahren berät die Psychologin aus Hannover Unternehmen auch zu Fragen des Sexismus. Sie richtet sich ganz bewusst mit ihren Fortbildungen vor allem an Führungskräfte in Unternehmen.
Das Ziel ist, ein Klima zu schaffen, wo Betroffene sich trauen, sich anzuvertrauen, zumindest an die Interessenvertretung oder aber dann direkt zu Führungskräften zu gehen, zu sagen, machen Sie was.
Diese Fortbildungen für Führungskräfte bietet auch die Stadt Hannover an. Maren Gerke ist hier Gleichstellungsbeauftragte und damit zuständig für rund 11.000 Beschäftigte.
Das beste präventive Mittel ist da, wo Führungskräfte gut aufgestellt sind und sich auch trauen anzusprechen und es nicht verbergen und verstecken. Da hat sexuelle Belästigung auch weniger Platz. Also das Klima am Arbeitsplatz ist ganz entscheidend, um sexueller Belästigung zuvorzukommen.
Deshalb rät Heike Menz in ihren Fortbildungen den leitenden Mitarbeitern.
Also erstmal sich ganz klar positionieren. Sowas will ich hier nicht. Das macht nur Ärger. Wenn dann sowas passiert wie ein kleiner Spruch, zum Beispiel in der Teamsitzung sind zu wenig Stühle da, ein männlicher Kollege sagt zu einer anderen Kollegin, komm, setz dich auf meinen Schoß. In dem Fall muss die Führungskraft schon eingreifen, sagen, nee, also holen Sie mal einen Stuhl. Man muss es gar nicht direkt ansprechen, man muss da nicht die große, dicke Keule rausholen. Das ist aber ein sehr deutliches Zeichen, eine Grenze ist überschritten.
Die Personalberaterin empfiehlt, nicht zurückzuschauen, sondern gemeinsame Perspektiven gegen sexuelle Belästigung zu entwickeln.
Bemerkungen sexuellen Inhalts über Aussehen, Kleidung, Sexualleben. Das will ich hier nicht. Und diese Botschaft, die kommt bei 95% derjenigen, die sich hier nicht korrekt verhalten, gut an.
Heike Menz hat aber auch die Erfahrung machen müssen, dass Führungskräfte von Unternehmen nicht gern über das Thema Sexismus im Betrieb reden. Zur Prävention würden sich leider nur wenige entscheiden.
Also natürlich beschäftigt man sich nicht sehr gerne mit dieser Thematik. Da kommt keine Freude auf. Es gibt auch Fälle, die geraten in die Presse und das ist dann auch nicht besonders gut. Und immer dann ist auch eine hohe Bereitschaft da, was zu tun.
Doch Heike Menz wünscht sich natürlich, dass vorher etwas passiert. Zum Beispiel wie bei der Stadt Hannover. Dort hat neulich die Vollversammlung der städtischen Mitarbeiterinnen beschlossen, Prävention gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz in diesem Jahr zu ihrem Schwerpunktthema zu machen. Mit einer Wanderausstellung und zahlreichen Veranstaltungen. Doch neben der Präventionsarbeit sollte sich auch strukturell etwas ändern. Etwa mit dem geplanten niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetz, das zur Gleichstellung von Frauen und Männern in der Arbeitswelt beitragen soll. Denn je mehr Frauen in Teams mitarbeiten, und das gilt natürlich auch für die Leitungsebene, desto weniger Platz ist dort für sexistische Sprüche und dumme Anmache.
Es geht auch anders. Michael Hollenbach stellte positive Beispiele aus Niedersachsen vor. In unser Thema bei NDR 1 Niedersachsen. In Schweden ist schon alles besser. Dort ist man schon viel weiter mit der Gleichberechtigung von Mann und Frau, heißt es immer wieder. Aber ist das auch tatsächlich so? Die MeToo-Debatte hat auch das skandinavische Land erreicht. Und auch in Schweden wird seitdem viel über sexuelle Belästigung, Sexismus und Machtmissbrauch diskutiert. Aus Stockholm, Carsten Schmiester.
Es kommt nicht oft vor, dass sich das Königshaus in aktuelle, gesellschaftliche oder gar politische Debatten einmischt. In seiner Weihnachtsansprache hat es Carl Gustav diesmal aber getan. Er nahm, wenn auch etwas indirekt, auf das in Schweden seit Monaten fast durchgehend vorherrschende Thema Bezug, auf die MeToo-Kampagne und ihre Folgen für das Land, dessen Menschen buchstäblich aus allen Wolken gefallen sind. Wie gehen wir respektvoll miteinander um? Wie stärken wir Verantwortungsbewusstsein und Zivilcourage? Diese Fragen waren schon immer wichtig, aber sie wurden im Herbst noch wichtiger nach den vielen Zeugenaussagen über unakzeptable Kränkungen. Schweden steht unter Schock. Das vermeintliche Mutterland der Gleichberechtigung und gegenseitigen Achtung der Geschlechter mit der selbsternannten ersten und einzigen feministischen, weil zur Hälfte weiblich besetzten Regierung sollte doch eigentlich We Not sagen können, statt Me Too, wir nicht, in einer Welle immer neuer Vorwürfe sexueller Belästigungen und sexuellen Missbrauchs. Aber es ist anders, ganz anders. Inzwischen haben sich tausende Schwedinnen als Opfer geoutet, Politikerinnen, Juristinnen, jetzt auch Frauen aus männerdominierten technischen Berufen und von Anfang an Schauspielerinnen. Einige von ihnen lasen in Theatern aus Erlebnis, besser aus Leidensberichten vor. Er sollte meinen Vater spielen, packte mich im Nacken und drückte mir seine Zunge in den Mund. Er müsse erregt sein, um spielen zu können, sagte er. Er beugte sich zu mir, legte seine große Hand auf meinen Oberschenkel, nagelte mich mit seinem Blick fest und sagte, wenn ich mit einer Schauspielerin arbeite, dann will ich kompletten Zugriff haben. Und ich meine kompletten Zugriff. Bei dieser Lesung in Stockholm waren sogar Königin Silvia und Kronprinzessin Victoria im Publikum. Keine von beiden hatte sich damals aber in die so ganz unschwedische, weil hochemotionale Debatte eingeschaltet. Das haben vor allem Politikerinnen und betroffene Frauen wie die Schauspielerin Susanne Dilber getan. Das sind erschütternde Berichte. Die Arbeitgeber haben völlig versagt, was ihre Verantwortung angeht. Wir fordern, dass die Chefs in dieser Branche endlich Verantwortung übernehmen. Viele der Betroffenen haben ihnen ja erzählt, was passiert ist, ohne dass dies Konsequenzen gehabt hätte. Viele Männer, die nicht zum offenbar auch in Schweden noch immer großen Kreis der Grabscher an- und schlimmeres Macher zählen, haben bisher nur leise über dieses mulmige Gefühl des Generalverdachts gesprochen, unter den sie sich gestellt sehen. Auch Luis Linio ist nicht direkt darauf eingegangen, aber er hat sich in die MeToo-Debatte eingeschaltet. Linio ist Vorsitzender des Vereins Man for Jämställdhet, Männer für die Gleichstellung der Geschlechter, den es seit etwa 25 Jahren gibt und der jetzt versucht, eine männliche Antwort auf die vielen Vorwürfe zu finden. Das Interesse von Unternehmen, Organisationen und Einzelpersonen hat zugenommen. Ich glaube, die Männer haben verstanden, dass es um sie geht. Und ich glaube, dass sie bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Der Ruf nach einem grundlegenden Wandel im Umgang miteinander wurde laut und von der rot-grünen Minderheitsregierung gehört. Sie reagierte mit einem lange vorbereiteten Gesetzentwurf zur Verschärfung des Sexualstrafrechts. MeToo hatte diesen Entwurf plötzlich zur Chefsache werden lassen. Ministerpräsident Stefan Löfven stellte ihn vor. Dies ist ein historischer Gesetzesvorschlag, der immer die Zustimmung beider Sexualpartner einfordert. Er regelt das, was eigentlich selbstverständlich ist, dass Sex freiwillig sein sollte. Ist er es nicht, ist er strafbar. Das Gesetz soll noch vor der Wahl im Herbst vom Reichstag verabschiedet werden und möglichst zum 1. Juli in Kraft treten. Sex wäre dann nur noch nach der ausdrücklichen Zustimmung aller Beteiligten erlaubt. Bisher wird erst im Fall nachgewiesener Androhung oder aber auch Anwendung körperlicher Gewalt, etwa in Sachen Vergewaltigung, verurteilt. Auch das Strafmaß soll zum Sommer erhöht werden. Mindestens 5 statt bisher 4 Jahre Haft zum Beispiel für schwere Vergewaltigung. Alle Mädchen und Frauen, die sexueller Belästigung oder Gewalt ausgesetzt sind, sollen wissen, dass wir kompromisslos gegenüber Sexualverbrechern sind. Die Gesellschaft steht auf eurer Seite. Das sagen auch die Parteien der bürgerlichen Opposition. Kritik kommt unter anderem von Juristen. Die schwedische Anwaltskammer spricht von politischem Populismus und bezweifelt, dass sich vor Gericht wirklich etwas ändern würde. Das Problem bei sexueller Belästigung und sexuellem Missbrauch sei und bleibe die Beweisführung. Wenn, dann könne ein schärferes Sexualstrafrecht allenfalls das öffentliche Bewusstsein schärfen und mehr als bisher zeigen, dass die Gesellschaft derlei Fehlverhalten und Straftaten nicht akzeptiert. So sehen das auch die meisten Schweden. Es klingt vernünftig, auch wenn es schwer wäre, vor Gericht etwas zu beweisen, aber ich stehe absolut dahinter. Sagt dieser junge Mann aus Stockholm und er spricht für die Mehrheit seiner Landsleute. Nach einer Umfrage des schwedischen Radiosenders Petrea haben sich etwa 3/4 von gut 1000 Befragten im Alter zwischen 18 und 29 Jahren positiv zur Gesetzesinitiative geäußert. Allerdings haben laut derselben Umfrage 2/3 Zweifel daran, dass damit die Zahl der sexuellen Übergriffe und Misshandlungen im Land unmittelbar verringert werden kann. Sie hoffen stattdessen, wie die Juristen auch, dass das neue Recht hilft, diejenigen zum Umdenken zu bewegen, die MeToo noch immer für eine vorübergehende Hysterie halten. Was für Schweden garantiert nicht gilt. Denn dafür hat die Kampagne hier zu viele und zu vieles aufgewühlt.
Der Ruf nach einem grundlegenden Wandel in Schweden. Carsten Schmiester berichtete aus Stockholm. Eine Frau, ein Mann und eine Frage. Was tun? Denn immer mehr Frauen und auch Männer sind sich einig, es muss sich etwas ändern. Wir kommen zur Schlussrunde. Sie wurde vor der Sendung aufgezeichnet. Aus Hamburg zugeschaltet die Genderforscherin Stevie Schmiedl, Vorsitzende der Initiative Pink Stinks, frei übersetzt Nieder mit dem Rosa. Sie kämpft seit vielen Jahren gegen Sexismus und Geschlechterklischees. Und bei mir im Studio in Hannover Rolf Pohl, Sozialpsychologe an der Leibniz-Universität Hannover mit dem Schwerpunkt Männlichkeitsforschung. Zunächst wollte ich von Stevie Schmiedl wissen, warum sie sich gerade gegen Sexismus in der Werbung engagiert.
Dieser Bereich ist noch nicht bedient worden von vielen feministischen Organisationen, auf jeden Fall nicht in der Art, in der wir es tun. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, die Menschen ernst zu nehmen in ihren Ängsten, in ihren Identitätsvorstellungen. Diese Angst, oh mein Gott, ich könnte nicht männlich wirken, ich könnte nicht weiblich genug wirken. Deshalb ist Sexismus in der Werbung immer ein Problem gewesen, dass wir nicht wirklich angegangen sind. Denn als Frau zu äußern, ich fühle mich hier belästigt mit dem Plakat, nicht gut dargestellt, ich fühle mich diskriminiert, das ist immer etwas zickig, zu feministisch, zu laut, zu stark. Und deshalb wollen wir auf ganz verschiedenen Ebenen Menschen ermöglichen, gegen Sexismus generell, nicht nur in der Werbung, laut zu werden. Das machen wir an Schulen, das machen wir am Bundestag, das machen wir online mit verschiedenen Zielgruppen, an verschiedene Zielgruppen gerichtet, um wirklich eine breite Menge der Bevölkerung anzusprechen und zu sagen, auch du darfst sagen, dass dir das nicht gefällt.
Woran merken Sie denn konkret, dass Sie damit tatsächlich was bewegen können?
Ganz zuerst freuen wir uns riesig über den Erfolg unserer Schultheaterarbeit. Wir gehen an die Grundschulen und die letzten Kita-Klassen, um mit Kindern über Sexismus zu sprechen. Da schreien manche Eltern auf und sagen, Sexismus, was hat das mit meinen Kindern zu tun? Sexismus hat nicht immer was mit Sexiness zu tun oder Sexualität. Sexismus ist auch schon der blaue und der rosa Spielzeugcomputer in der Werbung und der rosane hat 25 Funktionen und der blaue 50. Das heißt, den Mädchen wird nicht zugemutet, dass sie doch sich mit Technik auskennen könnte. Das heißt, wir sprechen mit Kindern schon über Gender-Marketing, über das Problem, dass Jungs nicht mit rosa Ponys in die Schule kommen dürfen, ohne ausgelacht zu werden. Wir sprechen also schon mit den ganz Kleinen über genau die Machtstrukturen, die das Problem sind und die Basis sind für das große MeToo-Problem, dass Männer immer männlich und mächtig wirken müssen und Mädchen immer zart und niedlich. Und da haben wir ganz viel Erfolg. Wir kriegen ganz viel Rückmeldung von Lehrerinnen, von Eltern, von Pädagogen bundesweit. Und wir kriegen bezaubernde Briefe von Eltern, die sagen, danke, dass ihr dieses Thema an die Schulen tragt.
Beispiele, wie man also auch an die Strukturen, an Grundlegendes rangehen kann. Herr Pohl, warum ist das so schwer, gegen diesen ganz normalen Sexismus im Alltag was zu tun?
Also diese ganzen Sexismusdebatten scheitern ja oder schlafen in der Regel dann ein, wenn man anfängt, sich ernsthaft mit den tiefer sitzenden auch gesellschaftlichen Strukturen in den Geschlechterverhältnissen ernsthaft auseinanderzusetzen. Inwieweit ist es Sexismus immer noch Ausdruck einer nach wie vor herrschenden männlichen Vorherrschaft und Dominanz und damit verbunden einem nach wie vor hierarchischen Geschlechterverhältnis? Und solange wir nicht an diese Fragen wirklich rangehen und gucken, wo da die gesellschaftlichen Hintergründe und Bedingungen liegen, dann wird sich das immer wiederholen.
Wo würden Sie da vor allem ansetzen?
Also einmal das, was Frau Schmiede gesagt hat, ist natürlich wichtig. Man muss ja an diese grundlegenden Dinge ran und das sind tiefsitzende Einstellungen. Das ist nicht ganz leicht. Da müssen wir bei der Definition anfangen, auch was die Grenze zwischen sexueller Belästigung und dem ist, was man Flirt nennt. In der Diskussion gibt es eine Schieflage im Moment. Das ist ja nicht so, dass ein neuer Puritanismus eingefordert wird. Nicht? Also, dass man vollkommen auf Sexualität und Anspielung und Erotik und Flirt und Komplimente verzichten soll, sondern auf Augenhöhe. Und sobald diese Augenhöhe verletzt ist, das heißt, ein Nein nicht als Nein wahrgenommen und als solches verarbeitet wird und darauf reagiert wird von Seiten des Mannes, dann ist das Spiel zu Ende. Dann ist es kein Flirt oder kein Spiel mehr, sondern dann wird es ernst. Das muss sozusagen in die Köpfe rein und muss auch gelernt werden. Und das ist auch wichtig, auch bereits in Erziehung anzusetzen, dass Jungen lernen, da besser diese Grenze frühzeitig zu erkennen und auch zu wissen, wo die eigentlich drin liegt.
Also es gibt ja bereits Gesetze. Es gibt das Antidiskriminierungsgesetz. Seit Herbst 2016 gibt es ein strengeres Sexualstrafrecht, wo genau das, dieses Prinzip Nein heißt Nein, was Sie angesprochen haben, festgeschrieben ist. Aber das scheint ja nicht zu helfen, weiterzuhelfen. Und Sie sagen, ich bin ein Verfechter der Frauenquote. Was versprechen Sie sich davon?
Naja, das ist natürlich ein sehr zweischneidiges Schwert oder eine sehr ambivalente Angelegenheit. Und meine Einstellung ist auch ambivalent, dem gegenüber zwiespältig. Aber es gibt, solange die Männer sozusagen nicht freiwillig bereit sind, in bestimmten Institutionen Machtpositionen aufzugeben oder zu teilen und wirklich für eine Gleichstellungspolitik einzutreten, müssen sie eventuell zu ihrem Glück gezwungen werden. Untersuchungen zeigen ja, dass dort, wo Quoten durchgesetzt worden sind, sich das Klima auch maßgeblich verändert hat und weniger Ellenbogenmentalität, sondern eher Teamgeist und so weiter Einkehr gehalten hat. Und deswegen ist das schon sicherlich eine Möglichkeit, aber nicht eine, mit der man das Problem, dieses strukturelle Problem löst. Dann muss man an die inneren Einstellungen dran und Männer müssen sich da viel stärker äußern. Das passiert ja viel zu wenig in der gegenwärtigen Debatte auch.
Frau Schmiedel, stimmen Sie Herrn Pohl zu? Müssen die Männer da viel mehr ran? Sind sie jetzt in dieser Situation stark gefordert?
Ich denke, es ist immer auch wichtig, auf das zu schauen, was wir schon haben und was gerade passiert, also auch das Positive zu sehen. Das ist ja die spannende Situation, in der wir jetzt befinden, dass Männer wirklich darüber nachdenken, wo fängt der Übergriff eigentlich an? Und davon, finde ich, gibt es immer mehr Männer, gerade im Netz oder auch im Netzaktivismus. Wir reden so einfach davon, dass sich Strukturen verändern müssen, aber für den einzelnen Mann ist es ja gar nicht so leicht zu merken, wo genau habe ich eigentlich Privilegien, die die Frau nicht hat? Wo bin ich eigentlich übergriffig? Im Diskurs, im Gespräch, in den Komplimenten, die ich mache. Und da ist es natürlich wichtig, dass sich gerade die Männer, die sich damit schon länger beschäftigen, zu Wort kommen und gehört werden. Und das ist natürlich auch der Appell an die Medien, gerade diese tollen Beiträge einzufordern, zu publizieren und eben nicht die, in denen es wieder heißt, ja, dann mach doch die Bluse zu oder okay, wenn du das als sexistisch empfindest, na gut, dann lasse ich das eben. Sondern wirklich die Artikel zu zeigen und die Männer laut werden zu lassen, die sagen, ja, das haben wir bisher nicht gemerkt und es ist gut, dass uns diese Grenzen jetzt gezeigt wird. Das stimmt, wir sind da übergriffig.
Sie haben die sozialen Medien angesprochen, Sie haben die Verantwortung auch der Medien insgesamt angesprochen. Aber wenn man jetzt unterwegs ist in Unternehmen, wenn man im Alltag mal einfach schaut, ist das nicht noch die Ausnahme?
Ich glaube, dass wir unglaublich verschiedene Szenen in Deutschland haben und dass wir die auch sichtbar machen müssen. Wenn man zum Beispiel in der jüngeren studentischen Szene unterwegs ist, ist das Gendern der Sprache völlig normal. Es ist völlig normal, als Mann auf seine Privilegien hinzuweisen. Es ist völlig normal, sich als Feminist zu bezeichnen. Bin ich hingegen eher in einem anderen Bereich, in der Kneipe unterwegs, auf im ländlichen, wir sehen es an der sexistischen Werbung, die in den Großstädten überhaupt nicht mehr vorhanden ist, dafür aber im ländlichen ganz stark vertreten ist. Wir haben ein Stadt-Land-Gefälle, wir haben ein Gefälle generell zwischen verschiedenen Szenen in Deutschland. Sicherlich leben wir im Netz, auch in einer Blase. Ich merke jetzt zum Beispiel zu Weihnachten, wenn wir tolle YouTube-Filme online gestellt haben, um über Sexismus zu reden, zu sensibilisieren, dass gerade zu Weihnachten viele alleinstehende Männer wie verrückt ihren Frust und ihre Hater-Kommentare ablassen. Und diese Menschen müssen wir erreichen. Und das schaffen wir nur durch Freundlichkeit, durch Witz, durch gute Kampagnen. Wir müssen uns wirklich was einfallen lassen, um diese Menschen zu erreichen, die es natürlich gibt und auch in Menge gibt. Und trotzdem gibt es auch die andere Seite der sensibilisierten Männer, die zum Beispiel bei Pinkstings arbeiten, die auch unbedingt genannt werden müssen.
Stichwort sich was einfallen lassen. Herr Pohl, was tun? Es gibt Stimmen, die gehen noch sehr viel weiter, arbeiten ein bisschen mit Drohung und sagen, wir müssen die Einzelfälle, wie jetzt zum Beispiel von Dieter Wedel, bewusst immer weiter auch inszenieren, damit jeder einzelne Mann auch erleben kann, was eine öffentliche Ächtung bedeutet. Sind Sie auch der Meinung, sollten wir auch in diese Richtung gehen?
Das ist sehr problematisch, weil das natürlich in die Gefahr gerät, dass wir so eine Denunziationskultur entwickeln. Also das ist das eine, was wir sicherlich nicht wollen, Leute an Pranger stellen, vorverurteilen und so weiter. Nicht, das sind ja Einzelfälle, die auch rechtlich geklärt werden müssen. Und was mit solchen Vorverurteilungen passiert, die, auch wenn sie hinterher rechtlich zu einem Freispruch führen, sieht man ja an dem Strafverfahren gegen Kachelmann. Also ich denke, dass wir diese Einzelfälle sicherlich brauchen. Wir brauchen noch eine weitere Aufklärung über diese Fälle. Wir brauchen eine Aufklärung auch über das Milieu, weil es ja ein allgemein gesellschaftliches Problem ist. Vor allen Dingen müssen wir viel mehr uns um den Nahbereich kümmern, weil die Gefahren für Belästigung, für Übergriffe, für sexuelle Gewalt, sexualisierte Gewalt ist der Nahbereich, ist die Familie. Und das wird immer gerne ein bisschen geleugnet. Und wir müssen vor allen Dingen, glaube ich, auch darauf achten, dass wir nicht zu sehr pauschal, also alle Männer an den Pranger stellen. Da würde ich Frau Schmiedel auch recht geben, dass man diese positiven Beispiele in den Vordergrund stellen sollte. Ich würde es aber nicht ganz so positiv sehen, weil wir müssen den Finger auch immer in die Wunde legen. Es gibt immer auch Gegenbewegung. Neue Erscheinungsformen, nicht, wo dieses altes sexistische Potenzial sich verschärft, wieder neu äußert.
Sicherlich Aufklärung ist ein Weg. Anders gefragt, die Feministin Anne Wizorek, die 2013 ja diesen Hashtag Aufschrei mitinitiiert hat, hat gesagt, Solidarität ist eine ganz wichtige Waffe. Wie kann so eine Solidarität aussehen? Ganz konkretes Beispiel heißt das also, wenn ich als Mann in so einer Runde bin und ich spüre, da ist so eine Schieflage, dass ich dann auch den Mut habe zu sagen, hallo, ne? Oder ja. Woran machen Sie das fest? Sagen Sie doch mal ein paar
Beispiele.
Ja, unbedingt.
Das ist ein gutes Beispiel. Unbedingt. Also wir müssen deutlich machen, wenn es passiert, in der kleinen Runde, in der Männerrunde, in der Familie, dass man dann deutlich macht, auch als Mann, wir ertragen es einfach nicht mehr. Nicht, dass hier Menschen irgendwie so erniedrigend zum Objekt gemacht werden. Wir ertragen es einfach nicht mehr, weil eigentlich ist die Debatte doch viel weiter und auch die ganzen geschlechterpolitischen Anstrengungen und Debatten sind doch viel weiter als das, was sich hier drin immer noch wieder zum Ausdruck bringt. Das heißt, Stopp sagen. Nicht erst, wenn es passiert, also wenn es wirklich zum Übergriff kommt, sondern bereits im Vorfeld, wenn darüber geredet wird oder solche Anspielungen gemacht werden.
Frau Schmiedel, Solidarität als Waffe, ja, um gemeinsam gegen den ganz alltäglichen Sexismus vorzugehen. Was können da Männer vor allem tun? Was erwarten Sie von ihnen?
Solidarität können wir erst einfordern, wenn wir sensibilisiert haben. Wir können nicht erwarten, dass ein Mann nachvollzieht, wie es Frauen täglich ergeht, wenn er sich doch gar nicht da reingedacht hat. Und deshalb müssen wir auch Vorbilder haben. Wir müssen auch Vorbildcharakter zeigen und Positivbeispiele. Wir müssen auch zeigen, dass Antisexismus cool ist. Und das müssen wir auch gerade dorthin tragen, wo Sexismus noch sehr stark ist. Das heißt, wir brauchen auch Solidarität in der Industrie, in der Wirtschaft, die ganz klar sagt, wir haben ein Zeitalter erreicht, in dem wir uns alle ganz klar gegen Sexismus aussprechen müssen.
Vielen Dank. Gemeinsam gegen den ganz alltäglichen Sexismus. Das waren Stevie Schmiedel, Genderforscherin und Vorsitzende der Initiative Pinkstings und Rolf Pohl, Sozialpsychologe an der Leibniz-Universität Hannover. Hashtag MeToo, die Sexismusdebatte in Niedersachsen. Das war unser Thema auf NDR 1 Niedersachsen. Gleich geht es weiter mit Aktuell. Am Mikrofon verabschiedet sich Ita Niehaus.